Hallo und herzlich willkommen zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 29. Mai 2020. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Ich durfte zu Gast sein im Podcast von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy von Bernhard Tiergeist. Dort habe ich ein Bit von mir dabei, ein ungefähr dreiminütiges Set, und ich spreche darüber. Da dürft ihr gerne mal reinhören, was so meine Stand-Up Philosophie angeht. Die Woche davor war mein heutiger Gast dort. Es handelt sich um Freddy Gralle. Freddy Gralle ist Comedienne aus Berlin und man kennt sie zum Beispiel aus dem ZDF-Format Heroes, wo sie mit Serdar Somuncu eine sehr interessante Erfahrung hatte. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Freddy Gralle. Dann würde ich mit einer ganz standardmäßigen Einstiegsfrage anfangen, und zwar, was ist dein Lieblingssong aus Jesus Christ Superstar?
Ich glaube, der erste, Heaven on Their Minds von Judas. Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich eh die spannendere Figur. Sind auch immer die cooleren Sänger gewesen. Den Jesus, den muss man dann noch ein bisschen traditioneller immer besetzen wahrscheinlich.
Ja, also ich bin ja der Meinung, dass Judas der Hauptdarsteller von Jesus Christ Superstar ist.
Ja, gewagte These, aber ja, würde ich wahrscheinlich zustimmen.
Ja, nee, also da stimme ich dir zu, das ist ein guter Song, stimmt gut ein auf das ganze Ding. Ich frage das, weil ich habe das an Ostern, habe ich das auf Facebook gepostet, dass ja da die aktuelle Welttournee-Inszenierung hochgeladen wurde, und du warst gleich völlig hin und weg davon. Das ist auch was du in deiner Kinder- und Jugendzeit schon mitbekommen hast, oder?
Absolut. Ich habe an dem Tag auch meinem Vater das geschickt, weil mein Vater ist lange Pastor gewesen und auch mein Pastor, und hat mir Religionsunterricht gegeben. Also wir sind Baptisten, das heißt, ich habe nicht Konfirmation oder Kommunion gemacht, sondern man wurde dann als Teenie erst getauft. Mhm. Und und der hat mir das so mit, weiß ich nicht, 13 oder so, wir haben diese Vinylplatte zu Hause gehabt, und das habe ich von ihm quasi, meine Leidenschaft für dieses Musical. Und habe es ihm auch gleich geschickt, er fand es auch richtig geil.
Sehr gut. Witzigerweise habe ich das auch über meinen Vater mitbekommen und habe ihm das auch gleich geschickt, und er hat sich das gleich beim Rudern auf dem Hometrainer angeguckt. aber ich finde das witzig, weil also mein Vater ist jetzt auch, würde ihn jetzt auch eher als gläubigen Menschen bezeichnen, also so oberbayerische Erziehung. Aber es gibt viele, viele Leute, die eher, die zur Kirche gehören und eher gläubig sind, die aber dieses Musical oder diese Rockoper, wie man ja richtig sagen müsste.
Oh ja.
total abfeiern, was ich sehr interessant finde, weil es ist jetzt nicht unkritisch, meiner Meinung nach. Findest du nicht auch?
Total. Deshalb rechne ich ihm das auch hoch an. Also mein Vater hat für einen Pastor quasi ein sehr weites Weltbild, glaube ich, immer gehabt. Aber genau, es endet ja mit dem Tod und nicht mit der Auferstehung. Das ist ja quasi ein Skandal. Also es war ja auch ein Skandal damals, glaube ich. Mhm. So ein bisschen.
Es gab, glaube ich, einige Skandale um das Ding damals in den 70er Jahren, als das rauskam. Aber nicht nur mit dem Ende. Also so das Wort Sekte fällt oft.
Ja, stimmt. Das stimmt. Obwohl, ich weiß nicht, ob im Englischen das Wort Cult so ein bisschen eine andere Konnotation vielleicht noch hat, die nicht nur negativ ist, aber Aber es ist mega gut gedacht. Also deshalb, also ich bin überhaupt null ein Musical-Fan, deshalb kann ich es auch kaum glauben, dass das auch von Andrew Lloyd Webber ist, der so Cats und sowas geschrieben hat. weil es wirklich einfach so gut durchdacht ist und einfach so eine spannende Außenperspektive, die so unfassbar aktuell geblieben ist. Also diesen Personenkult, also besser kann man den eigentlich nicht darstellen, finde ich.
Mhm. Wirklich, also ich finde das wirklich großartig. Und das Verrückteste dran, um ein bisschen Trivia jetzt rauszuhauen, Andrew Lloyd Webber war 22, als er das geschrieben hat.
What? Das Arschloch.
Ja.
Ja. Wow, krass.
Das zweite Musical überhaupt, das er geschrieben hat mit Tim Rice zusammen.
Wirklich?
Und
Kacke.
Ja, das denke ich mir auch mittlerweile. Das ist schon was, aber
nicht schlecht. Aber was war noch? Das war wahrscheinlich so, die Beziehung zu Maria Magdalena war ja so ein bisschen, also ihr großer Love-Song. Mhm. Das wird ja in der Bibel nicht so gefeatured. Allerdings in allen anderen Werken, die über Jesus gehen, ja, wird sich hart reingesteigert in die Idee, dass Jesus ja irgendwie, wenn er ein echter Mensch gewesen sein soll, dass er dann ja auch einen Penis gehabt hat. Und genau, ob er denn tatsächlich ein wirklicher Mann war, quasi. Mhm.
Ja, ja, und auch ihre Profession. It's not that I object to her profession, absolut, but she doesn't fit in well with what you teach and say. Also es waren schon einige Skandale dabei. Und ich glaube, der größte Skandal war, dass der einzige schwarze Schauspieler in dem Film Judas gespielt hat.
Total. Ich habe da auch wirklich nochmal drüber nachgedacht. Andererseits denke ich halt so, das ist halt die geilste Rolle. Und I don't know. Aber ich meine, die Produktion, das einzige, die war sehr weiß, ne? Diese, die jetzt an Ostern hochgeladen war, das war ein bisschen schade. Und Mel C hat die Magdalena gespielt.
Stimmt, ja. Und Tim Minchin in Judas.
Ja.
Das ist absolut großartig. Australischer Klavierkabarettist, der den Judas spielt.
Wahnsinn, ne?
Ja, aber mega gut. Aber du hast das angesprochen, du bist ja sehr religiös aufgewachsen auch. Und bist dann mit 35, glaube ich, hast du dann wie formuliert man das richtig? Den Absprung geschafft, ja, ist ja falsch.
Ich glaube, viele sind religiös aufgewachsen, aber ich habe es mir in meinen 20ern ja so richtig gegeben. Also das ist wahrscheinlich so der große Unterschied. Viele Leute sagen mir so, ja, ich war auch sehr religiös und mit 15 habe ich dann gemerkt, das ist alles scheiße. Mhm. Und ich so, ah ja, das ging mir nicht so. Genau, also ich habe so ein FSJ mal in England gemacht mit einer kirchlichen Organisation und da bin ich so richtig tief eingestiegen. So richtig so born again Christian. Mhm. Und genau, und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen und war auf einer Filmhochschule hier, wo man sich auch sehr irgendwie mit sich selber beschäftigt und mit so den großen Fragen des Universums auch nochmal. Und irgendwie geht es ja immer darum, die Welt zu interpretieren in der Kunst letztlich. Und ich glaube, da habe ich mir viele Fragen gestellt und dann ist dann irgendwann so die historische Gewissheit ist mir dann so ganz abhanden gekommen, obwohl ich vorher auch schon sehr liberal darüber gedacht habe. Aber dann war es irgendwann so, ist auch einfach irgendwie nicht so wichtig, ob das jetzt der Sohn Gottes war oder nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, ich war schon immer sehr so judgmental, glaube ich, weshalb ich mich in diesen Kreisen auch sehr wohl gefühlt habe. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so, ich würde irgendwie aber gerne nicht mehr so sein und habe irgendwie dann gedacht, ich kann das nicht lernen außerhalb dieser kirchlichen Kreise. Also ich war ja so evangelikal, die ja das wirklich sehr ernst nehmen mit der Bibel und auch so, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Und es wäre schön, wenn alle dabei sind. Es geht immer sehr um so In-Group, Out-Group-Sachen. Da habe ich gemerkt, ich möchte so eine andere Art zu denken lernen und habe mich deshalb dann irgendwie so aus diesen Kreisen rausgezogen und auch für mich dann irgendwann nicht mehr Christ genannt, einfach um so ein anderes Gefühl auch zu bekommen, für das, was sich da so zwischen Himmel und Erde in Anführungsstrichen abspielt.
Ja. Aber wie war das? Also das war wahrscheinlich dann so ein schleichender Prozess, oder es war nicht so, oder war das so ein Jungs, ich komme morgen nicht mehr und dann Zeugenschutzprogramm, oder?
Das wäre so viel aufregender. es war natürlich so ein Prozess und ich hatte dann einen Freund, der auch gar nichts damit zu tun hatte. Mit dem habe ich auch viele Diskussionen gehabt und ich war einfach so müde von Diskussionen. Ich habe wirklich mein ganzes Leben lang immer mit Leuten, die nicht geglaubt haben, diskutieren müssen und das verteidigen müssen. Und ich war wirklich einfach so, ich möchte das nicht mehr verteidigen müssen. Und warum ist das eigentlich so kompliziert? Warum muss man das eigentlich so krass verteidigen? Könnte das nicht einfach so ein bisschen offensichtlicher sein alles? Also es war auch echt viel so ein Frust. Und ich hatte auch keinen Bock mehr, Christen in Schutz nehmen zu müssen für dummes Zeug, was sie die ganze Zeit machen. Und das war eher so, es war schon so ein bisschen auch so ein Aufgeben vielleicht oder so, ja.
Okay, aber du warst ja auf jeden Fall gut dabei, oder? Du hast ja irgendwie auch vor 4000 Leuten mal predigen dürfen und so. Also
ja. Ich war richtig vorne mit dabei, total. Also das war wirklich so der wichtigste Teil meines Lebens eigentlich. Also ich war trotzdem so normal, ich habe so normale Musik gehört, bin auf Partys gegangen, habe auch geraucht und getrunken. Ich habe jetzt nie krasse Drogen genommen, das war ich auch immer noch nicht so richtig, aber so trotzdem so innerlich quasi war ich wahrscheinlich sehr anders drauf als andere und habe halt auch lange keinen Sex vor der Ehe haben wollen und so.
Na gut, aber du bist dann, es war jetzt irgendwie kein krasser Bruch oder so. Hast du da mit den Leuten von damals noch Kontakt?
Ja, doch. Also ich meine, wie bei den meisten sozialen Gefügen ist, wenn irgendwie, was ich, wenn du im Sportverein warst und dann hörst du auf, Volleyball zu spielen, dann triffst du dich halt auch nicht mehr so viel mit den Leuten wahrscheinlich, auch wenn das jetzt keinen Grund gibt. Also man hat sich jetzt nicht verstritten oder so, sondern das hat sich dann einfach so ein bisschen erübrigt irgendwie. Oder, naja, was weiß ich. Also die sind schon noch so in meinem sozialen, weiteren sozialen Umfeld, aber genau, es ist halt nicht mehr so wirklich intensiv. Und viele haben sich auch liberalisiert, vielleicht nicht so extrem wie ich, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding mit dem Älterwerden. In den 20ern sind alle Leute halt extrem in dem, was sie glauben, egal ob das jetzt Greenpeace ist oder ob sie halt eine Musikrichtung krass feiern oder da Musik machen, und so ein bisschen relaxter wird man dann einfach so ein bisschen mit der Zeit, würde ich sagen.
Okay, aber als du dann ausgestiegen bist, bist du auch relativ schnell dann auf die Comedy-Bühnen, oder? Du hast ja dann...
Total, ja, ja.
Also hat sich da über die Jahre so viel aufgestaut, dass dann irgendwo raus musste, oder wie kam das dazu?
Also ich glaube, ich hatte immer schon einen sehr großen Mitteilungsdrang sozusagen, aber ich habe tatsächlich mein erstes Set im Ostersonntagsgottesdienst 2015 geschrieben, ja. Und das war auch eigentlich das letzte Mal,
ich dachte,
dass
du hast es da gespielt.
Also in mein Handy getippt, so. Okay. Es ging so um Jesus auferstehen, ich so, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Aber auch da war ich schon sehr unregelmäßig nur noch in der Kirche gewesen. Und ja, genau, danach bin ich eigentlich auch nicht mehr zurückgegangen. Und habe dann irgendwie zweimal war ich so bei Stand-up-Auftritten von einem Kumpel, von dem Georg Kammerer, den kannte ich vom Studium. Und dann habe ich mich auch selber eigentlich schon nach zweimal habe ich angefangen, bin ich selber auf die Bühne. Ich war irgendwie ready. Genau, und ich habe halt am Anfang das wirklich genutzt, um über meinen Glauben zu reden. Ich wollte das echt so verarbeiten. Dieses ganze Comedy ist Therapie auf der Bühne. Japp. Hundertprozentig.
Ja, aber nicht schlecht. Du hast ja dann da auf Englisch angefangen, weil du, glaube ich, auch zweisprachig aufgewachsen bist, oder?
Genau, ich bin, also meine Eltern waren Missionare, ich bin in Sierra Leone groß geworden. Und da hatten wir amerikanische Nachbarn, deshalb bin ich auch so amerikanisch-englisch aufgewachsen, genau.
Und ich glaube, vor 5 Jahren war ja die deutsche Szene auch in Berlin noch nicht so wirklich da. War das so der Grund oder hast du wirklich einfach gesagt, Comedy muss englisch sein, deswegen mache ich das auf Englisch?
Ja, also ich glaube, ich habe mich dem Englischen da schon sehr viel verwandter gefühlt und so die Sachen, die ich habe gar nicht ultra viel Stand-up konsumiert, bevor ich selber angefangen habe. Aber ja, also Englisch ist mir als Sprache so dem Herzen schon irgendwie sehr, sehr viel näher, muss ich sagen. Und auch, es ist auch bis heute geblieben so. Ich habe mich schon echt auch ins Deutsche reingehängt, so. Vor 2 Jahren habe ich auf Deutsch angefangen. Aber ich merke, dass es mir immer noch sehr viel leichter fällt, auf Englisch so meine Bühnenpersona zu finden. Und ich weiß nicht, ich fühle mich da immer noch so mehr zu Hause.
Ja, es ist, glaube ich, einfach auf Englisch einerseits, weil der Zuschauer das mehr kennt, weil das einfach in der öffentlichen Wahrnehmung mehr da ist, Stand-up auf Englisch, glaube ich, auch irgendwie leichter, dass du nicht jetzt siehst,
ja, ich glaube es auch. Es ist ganz ähnlich wie Popmusik, finde ich. Also wir konsumieren halt so viel englische Musik oder Musik im Allgemeinen. Und das ist ja auch so, dass viele deutsche Künstler auch auf Englisch trotzdem gesungen haben. Jetzt vielleicht mehr und mehr auch mal auf Deutsch, so wie in der Comedy. So. Aber ich würde, also die meisten würden wahrscheinlich auch sagen, dass es schwieriger ist, auch von den Worten her. Ne?
Definitiv.
Die Wörter sind kürzer, da reimt sich mehr. Also jetzt vor allen Dingen fürs Texten. Aber auch, weil Comedy ja sehr rhythmisch ist, ist das mit kürzeren Wörtern auch besser. Die Satzstruktur ist ein bisschen offener. Man kann da mehr mit spielen. Und das auch durch die ganze Popkultur, die wir konsumieren, sind da halt viel mehr so Phrases, die schon so gecoint sind. Um jetzt mal richtig schlimm ist, Englisch zu reden.
Ja.
Und deshalb, ich weiß nicht, das Englisch hat halt so ein Swag, das ist echt schwer im Deutschen so sowas zu finden oder was so von der Zunge geht so einfach.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist wohl wahr, dass so eine englische Formulierung einfach viel leichter von der Hand geht irgendwie.
Ja.
Also wie ist das denn, wenn du jetzt auch was schreibst oder also schreibst du auf Deutsch und auf Englisch getrennt oder wie läuft das jetzt bei dir?
Also das ist so, das geht so ein bisschen durcheinander. Manche Sachen kommen ja erst auf Deutsch oder auch mehr auf Englisch. Und dann mache ich die Bits meistens erst in der Sprache, wo es zuerst so gekommen ist, und dann übersetze ich meistens. Also es geht natürlich nicht immer, wenn manches so auf Wortspielen basiert. Das funktioniert dann nicht, aber, oder was ich habe auf Deutsch ein Bit, was jetzt da gerade rausgekommen ist, über die, oh Gott, jetzt weiß ich selber, die Frauen nach dem Krieg, die Trümmerfrauen, ja. Das kann man halt auf Englisch nicht so erklären und es gibt kein Wort, das ist nicht lustig und so. Ja. Also sowas, das lässt sich dann nicht übersetzen, aber ich habe sonst, so sage ich, so, naja, so 80% meines Materials habe ich in beiden Sprachen, ja.
Okay, aber ist das dann auch so, dass dass dir das eben hilft? Also ist ein deutsches Set besser, nachdem du auf Englisch dran gearbeitet hast?
Nee, ein deutsches Set ist wirklich nur gut, wenn ich es ganz viel auf Deutsch gemacht habe. Also doch, also manchmal findet man halt dann immer Taglines und die funktionieren dann auch. Also man kann das Set schon weiterentwickeln. Bloß das Englische und das deutsche Publikum ist natürlich, oder das deutsche und das internationale Publikum ist so ein bisschen anders. Und die lachen auch so ein bisschen anders über Sachen. Von daher bringt es nicht immer was, aber doch, genau. Es ist jetzt nicht verlorene Zeit, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt mal eine Woche wieder nur Englisch oder so. So ein bisschen was erweitert man dann trotzdem.
Ich denke mal, es ist auch einfach mal ein anderer Blickwinkel auf so ein Bit. Wenn man da jetzt schon lange irgendwie auf Deutsch dran gearbeitet hat, dann kann man, glaube ich, auf Englisch mal
Voll.
aus einer anderen Richtung nochmal drauf gucken. Du bist ja auch jemand, glaube ich, der eher so ein bisschen in die edgy Richtung geht, gerne mal. Ist das was dir von der englischen Szene indoktriniert wurde?
Ja, Michael, schön, dass du das ansprichst. Das ist mir nämlich ein wirkliches Anliegen. Nee, das ist wirklich, als ich nämlich auf Deutsch angefangen habe, habe ich da so mit gestruggelt, weil ich mich so deplatziert gefühlt habe, weil ich aus dem Englischen gewohnter war, dass alles viel dirtier ist und viel persönlicher und viel krasser. So, weil auch die Szene auf Englisch einfach wirklich noch eine Untergrundszene ist. Da gibt es ja einfach nicht da sind ja keine Leute, die dann ins Fernsehen gehen oder wo dann wo man sich vielleicht nochmal überlegt, oh, was sage ich jetzt auf der Bühne oder was sage ich, was wird da jetzt für immer im Netz sein oder so, sondern es ist wirklich irgendwie viel mehr Untergrund. Das heißt, so, da geht irgendwie alles und dann habe ich auf Deutsch angefangen und das ist halt, also natürlich sind da auch Leute, die so irgendwie über Sex reden oder so, aber ich war dann so am Anfang immer so die krasseste und da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt mit dieser Kategorisierung, weil ich bin jetzt als Person, ich bin gar nicht jetzt so krass, ja. Und ich war das einfach, ich war da irgendwie so ganz andere Paradigma gewöhnt, so was halt so normal ist, auf der Bühne zu erzählen. Und so, mir hat mir dann so richtig Mühe gegeben, so andere Themen zu schreiben. Also was eh natürlich eine gute Challenge ist immer, jetzt nicht nur so Sex-Sachen oder das ist ja vielleicht auch manchmal so eine Phase, dass man Bock hat, irgendwie nur über eine Sache zu reden oder so. Aber ja, das war wirklich, wo ich dachte so, oh, krass. Und auch das deutsche Publikum, ich glaube, weil die halt eher so Kabarett gewohnt sind oder so, das ist ja eher ein Kommentar über so gesellschaftliche Sachen. Also es gibt ja von den großen deutschen Comedians sind ja wenige, die so richtig persönliche Sachen erzählen, also die so unangenehm persönlich sind. Und genau, da habe ich gemerkt, so, oh krass, da sind die Deutschen irgendwie, also das Publikum, so das Mainstream-Publikum einfach noch nicht so weit. Und ja, das ist dann immer so, ich war mal irgendwie in Düsseldorf bei Nightwatch, diese Show, und dann waren so Freunde von mir dabei, und die waren so, ja, also Freddy, du warst das auf jeden Fall so die krasseste. Und ich dachte so, ja, aber irgendwann will ich auch mal einfach die lustigste sein. Man will ja jetzt nicht nur provozieren, aber so, also ich finde sowas halt auch, also ich konsumiere halt auch solche Comedy, die halt sehr persönlich ist und irgendwie sehr krass. Und ich finde es halt auch geil. Aber da ist es kulturell tatsächlich so ein bisschen. Ja, da muss man so eine kleine Transferleistung irgendwie noch machen.
Ich finde das interessant, was du sagst, dass die englische Szene sich da mehr rausnimmt in die Richtung, weil es da keine Karriere gibt. In dem Sinn, also zumindest in Deutschland nicht.
Ja, doch, würde ich schon sagen, weil man überlegt sich so genau, wenn irgendwas im Fernsehen oder auch auf einem größeren YouTube, also was ich auf Nightwatch oder so, also natürlich muss man sich das viel genauer überlegen, so, weil das sehen dann die Eltern oder alte Freunde und ich glaube schon, dass das nochmal was anderes ist.
Aber also
Also.
du denkst da nur eher an die die Leute, die das sehen könnten, als jetzt irgendwie ein verkaufbares Produkt zu haben am Ende des Tages.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch so, also natürlich hat es auch damit zu tun, was für eine Art Comedian will ich so nach außen sein oder was wird so für immer mit mir in Verbindung gebracht. Das ist natürlich schon auch so. Und wenn ich halt, weißt du, auf der Bühne live kann ich natürlich auch mal über meine Eltern was erzählen und das ist dann halt wieder weg, das ist halt eine Live-Auftritt, das interessiert halt keinen. Aber das, ich würde nie, glaube ich, im Fernsehen oder so was über meine Eltern was zu edgy ist, sagen, das geht irgendwie nicht, ich weiß nicht, bin ich nicht.
Aber es geht eher dann nur um den, weil, also ich finde, man kann schon unterscheiden, ob man jetzt was Persönliches macht oder ob's edgy ist. Also weil du kannst ja auch was Unpersönliches, was total dreckig ist, erzählen, aber eben auch eine persönliche Geschichte, die jetzt nicht unbedingt so grenzwertig ist. Aber du sagst, also grundsätzlich hättest du kein Problem, was Persönliches auch zu erzählen, ohne jetzt irgendwie unter die Gürtellinie gehen zu müssen, um das. Also es ist blöd, da eine richtige Formulierung zu finden.
Ja. Nee, genau. Also ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, da noch freier zu sein und gar nicht so viel darüber nachzudenken, sondern einfach nur gucken, ist das ein witziges Bit oder nicht. Aber das wird natürlich schon so abgewegt. Nee, genau. Also ich mag halt einfach gerne Sachen so aus meiner eigenen Biografie erzählen. Und ich gehe schon gerne so an Grenzen, was jetzt gar nicht immer unbedingt dirty sein muss, aber irgendwie auch, was meine eigene religiöse Einstellung, oder ich habe ja auch immer was so ein bisschen so, dass ich ein bisschen mit Atheisten so spiele und die so versuche, so ein bisschen zu konfrontieren, und das ist genauso edgy für Atheisten.
Ja. Inwiefern spielst du mit Atheisten? Also du bezeichnest dich selber ja als Agnostikerin mittlerweile, oder?
Genau, ja. Ja, ich glaube, als ich angefangen habe mit Comedy, war das für mich schon irgendwie so ein bisschen so ein Schock, weil ich gedacht habe, so gut, hier gibt es niemanden, der sich auch nur als gläubig bezeichnen würde. Das hat sich nachher ein bisschen relativiert, so wenn man so Leute ein bisschen besser kennenlernt. Und ich fand das schon irgendwie, es hat mich irgendwie genervt, dass in der Comedy-Welt so alle so die coolen, abgefuckten Atheisten waren. Und das war so die einzige Weltanschauung, die so akzeptabel war. Also auch von so den ganzen Leuten, die man so konsumiert hat. Und das fand ich irgendwie total langweilig. Und weil ich halt mein ganzes Leben lang immer mit Atheisten diskutiert habe und die jetzt auch nicht so viel schlauer fand. Also die sind ja genauso verbohrt und machen wahnsinnig schlechte YouTube-Videos, um ihre Follower zu überzeugen, und haben auch nur irgendwie weiße alte Männer, die da die Bücher schreiben und so. Von daher, oder nicht ganz so alt vielleicht, aber und von daher war ich dann immer so, nee, ich will aber auch irgendwie über Atheisten. Ich habe so einen Joke, wo ich dann die Atheisten im Saal frage, und wie ist das so, morgens aufzuwachen ohne Seele? Und das geht auf Englisch alles auch besser, weil das Wort Soul so ein bisschen, da kann man auch mehr Wortspiele dann machen als im Deutschen mit Seele. Genau, und das ist, also da habe ich auf jeden Fall echt auch immer, also gerade als es mal veröffentlicht wurde, da bei diesem Heroes-Format, wo ich mitgemacht habe, da, also im Internet, da habe ich echt dafür viel mehr Anfeindungen bekommen als so, ich glaube, sonst Frauen immer so, dein Oberteil ist hässlich oder so. Aber ich hatte immer so Christen und Atheisten, die Christen haben mir so Bibelsprüche in die Kommentare gehauen und gesagt, dass ich in die Hölle komme, weil ich blasphemisch bin, und die Atheisten waren so, Alter, wie unlustig ist das denn, und haben so gar keinen Humor bewiesen. Also das war wirklich so ein bisschen, also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das irgendjemand interessiert, noch wenn man was über Religion sagt. Vielleicht auch naiv, aber.
Naja, also, aber das finde ich krass, weil jetzt bist du scheinbar irgendwie komplett zwischen den Fronten und kriegst jetzt irgendwie von beiden Seiten was mit. Aber ja, ne, es ist ein Thema, das ist, glaube ich, schon aktueller. Ich glaube, es wird nicht mehr so offen drüber gesprochen wie früher, was die Sache aber eher schwieriger macht noch insgesamt.
Ja, ach so, genau, das hat mir mal jemand gesagt, das hat mir ein bisschen geholfen, dass für deutsche Religion halt viel mehr Privatsache ist und in den USA zum Beispiel da halt viel offener drüber geredet wird, über so einen privaten Glauben. Und das ist deshalb, wenn ich auf Englisch spreche, ich bin ja keine Amerikanerin, aber ich habe einen amerikanischen Akzent, deshalb werde ich so wahrgenommen, oder ich benutze das auch, um so Stereotype wachzurufen. Und deshalb geht es da irgendwie besser, weil man gewohnt ist von Leuten mit amerikanischem Akzent, dass sie über ihre Religion reden, aber von Deutschen halt nicht so.
Mhm. Siehst du das auch so ein bisschen als Herausforderung, so dieses deutsche, die deutsche Erwartung von Comedy ein bisschen zu brechen und mehr so dieses amerikanische Mindset auch vom Material her irgendwie ins Deutsche zu übertragen?
Ja, oh, das ist halt eine gute Frage. So, manchmal bin ich echt so, wenn man dann wieder so Kommentare kriegt, wo man merkt, so, oh, okay, so ihr versteht es nicht, das kann man ja keinem vorwerfen so richtig, aber so dieses so, es macht euch auch keinen Spaß, so eine Art von Comedy, dann denke ich halt so, okay, ich will jetzt aber auch niemanden, also ich will jetzt hier keinen Feldzug für meine Art von Comedy, und dann bin ich schon auch oft so ein bisschen so, oh, vielleicht sollte ich einfach nur Englisch auf kleineren Bühnen machen, das macht mir halt, das ist irgendwie einfacher, und das, ja, ich bin da schon immer wieder hin und her gerissen, weil ich es einfach echt schwieriger finde auf Deutsch, ja.
Aber es ist schon lobenswert, dass du sagst, lieber Englisch auf kleinen Bühnen, als dass du jetzt über Ikea und Bahn Gags machst auf Deutsch.
Ja, so gesehen.
Also das ist schon gut. Ich habe mir heute Morgen dein Heroes-Video angeguckt. Und ich muss sagen, es ist ein wunderschönes Format. Also so dieses, dass so Comedians so auf deinem Level einen Hero nennen und mit dem dann einen Tag verbringen dürfen und am Abend mit dem auftreten. Ist ein schönes Format.
Jetzt kommt ein großes Aber.
Jetzt kommt ein mittelgroßes Aber. Ich bin ein bisschen wütend geworden, als ich das Video gesehen habe, und es lag nicht an dir. Wie würdest du die Chemie zwischen dir und Sarah Sumunchu bezeichnen in diesem Video?
Oh Gott. Ja, das ist tatsächlich die meistgestellte Frage zu dem Video, die ich bekomme. Letztens saß ich auf dem Friedhof und habe so gelesen, ich chill da so ganz gerne. Und da kam wirklich so ein Typ, das ist ein Barista in einem Café, wo ich manchmal bin.
Das ist die berlinste Story, die ich jemals gehört habe.
Ja, ja. Und er so, komm so von weiter, er so, ey, weil es war halt auf dem Friedhof, er so, ey, so, kann ich dich mal was fragen? Ich so, ja. Er so, ey, du machst doch Comedy, ne? Ich so, er so, ich habe da letztens so ein Ding gesehen mit Sarah, ey, kann ich dich mal fragen? Wie ist der Typ so? Was ist da passiert zwischen euch? Da haben wir so 10 Minuten geredet. da ich ja weiß, dass ihm es eh scheißegal ist, was Leute über ihn denken. Genau, ich habe ihn mir ja ausgesucht. Also das heißt, ich wusste schon natürlich, worauf ich mich einlasse. Ich wollte halt über Religion reden, und ich wusste, dass er, also weil, so, wenn man so seinen Podcast hört, dass er schon jemand ist, der sich auch so auf ein ernstes Gespräch einlassen kann und so. Und ich wusste irgendwie, dass ich mit ihm gut reden kann. Ich wusste auch irgendwie, dass wir so einen Vibe finden werden. Genau so war es auch.
Zwischenzeitlich hattet ihr euch ja auch ein bisschen eingegroovt, war so mein Eindruck. Aber,
genau,
also so vor allem am Anfang auch, ja. Und seine Anmoderation waren so Dinge, wo ich echt, ja.
Ja, genau, dieses, wo er mich so coacht, der Part, der, das ist, glaube ich, schon auch von ihm so ein bisschen forciert worden. Mhm. So, da kann er dann auch so dramaturgisch so ein bisschen mitdenken. Der hat mich auch dann danach gefragt, hey, ich hoffe, das war jetzt nicht blöd oder so. Ich wollte nur so ein bisschen Bad Cop spielen, und dann können wir uns so im Laufe der Folge so ein bisschen anfreunden. Und ich so, ja, das ist cool. Aber ich meine, ich war wirklich angepisst, so als er mir Feedback gegeben hat. Es war so eine unangenehme Situation.
Mich hat es gar nicht so gestört, weil was er gesagt hat, sondern mehr, wie er es gesagt hat. Also es war halt total patronizing von vorne bis hinten.
Ja, ja.
Ich meine, wie du schon sagst, man kennt ihn ja, und das ist auch so seine Art, und er will halt auch ein Arschloch sein irgendwie. Ich meine, du warst bei der Show so auf einer Stufe mit Till Reiners und Usus und so, und er behandelt dich, als hättest du jetzt gerade dein erstes Comedy-Set geschrieben.
Ich fand nicht so, im Nachhinein habe ich gedacht, ja, vielleicht, das Ding ist halt, er kennt sich auch mit Stand-Up jetzt nicht wirklich aus. Das hatte ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt. So, er meinte so zwischendurch so, ja, aber Louis C.K. macht das ja auch alles so aus dem Stehen. Ich so, Louis C.K. schreibt sein Zeug und testet das 30 Millionen Mal. Also da war ich dann so ein bisschen schockiert, da ist er dann auch nicht so in der Materie drin. Ja, bloß, so viele gibt es ja in Deutschland nicht, die, also wie gesagt, ich bin auch überhaupt nicht mit deutscher Comedy so aufgewachsen habe. Ich hätte wirklich auch nicht gewusst, wen ich sonst nehmen sollte. Genau, und ja, genau, was dann die Anmoderation angeht, das ist ja eine extrem, extrem verkürzte Anmoderation, die im Fernsehen gezeigt wurde.
Okay.
Ich habe die Original-Anmoderation auf meinem Laptop, und sie ist unfassbar schlimm. Und genau, ich habe mich da sehr dafür eingesetzt, dass da ganz viel rausgekürzt wird, weil es sehr viel sexueller und expliziter war. Und ja, das war eine sehr weirde Situation für mich, weil ich stand halt Backstage.
Ja. Oh ja, das kann ich mir
während
vorstellen.
Er das gemacht hat. Das war der größte Auftritt meiner Karriere. Fernsehkameras, super viele Freunde im Publikum. Ich war unfassbar aufgeregt. Und dann höre ich das halt, was er so sagt. Und ich war, also ich habe so nervös vor mich hingelacht und ich war so, hahaha, er roastet mich. Und ich habe es irgendwie nicht so richtig gecheckt, würde ich sagen. Hm. Was er, also
außer, hat irgendjemand außer ihm gecheckt, was er damit bezweckt hat?
Nein.
Ich glaube auch nicht.
Er hat es, glaube ich, auch nicht gecheckt. Und dann kam ich aber raus und dann habe ich halt gemerkt, dass das Publikum halt einfach total angespannt oder so. Ich habe dann ja auch kurz was gesagt, so hey, alles klar, ich habe gelacht, also entspannt euch. Mhm. Ich hätte noch viel mehr sagen müssen, glaube ich, dazu. Das ist mir dann im Nachhinein erst eingefallen, weil die Leute wirklich traumatisiert. Also ich habe das erst dann in der Pause, dann habe ich so Freunde gesehen und die alle so, Alter, was war da denn los? Und dann habe ich erst gecheckt, wie schlimm das für das Publikum war oder dass die halt einfach so verwirrt waren, weil die haben so, was erzählt dieser Typ hier? Das passt überhaupt nicht vom Vibe. Das war halt so ein schöner Abend, so alle waren so voll so, hey, so ein schöner Raum, alles ist so krass besonders, wir haben hier diese Mentoren, die neue Generation und so. Und er hat das halt gebrochen. Also ist ja auch okay, da sowas mal zu brechen, weil es hat halt irgendwie gar nichts richtig reingepasst. Hm. Ja, und genau, das ist mir halt also im Nachhinein erst so klar geworden, wie befremdet das Publikum dann war, als ich auf die Bühne gekommen bin.
Ja, gut. Aber du, was war denn das für ein Raum eigentlich? Das war wirklich ein wunderschöner Saal.
Es war wunderschön. Das ist das Renaissance-Theater in Charlottenburg. Und das ist so eine Art Deko-Theater mit so. Es ist ganz strange, weil das hat, glaube ich, schon 400 Sitze, aber es fühlt sich mini klein an. Mhm. Da sind so Ränge und das ist auch irgendwie so gebaut worden, habe ich mir erklären lassen, dass man da theoretisch sogar ohne Mikrofon früher performen konnte, so dadurch durch die Architektur und durch die Akustik. Also es ist wirklich total, total gemütlich. So. Und alle Comedians, die da waren, waren so, oh Gott, ich will mein Special hier drehen. Und so.
Ja. Ja, das ist sowieso was. Also ich meine, die Amis nehmen ihre Specials alle in so in das, was die USA an historischen Theatern zu bieten haben, auf. Aber in Deutschland hat das, glaube ich, noch nie jemand gemacht.
Ja, stimmt.
Also irgendwie so ein 400 Jahre alter Opernsaal wäre eigentlich auch eine echt coole Location für ein Special. Mhm, also alle, die jetzt ein Special planen, macht das in eurer Staatsoper.
Absolut.
Aber du bist jetzt also in Berlin in der wunderschönen, riesengroßen Open-Mic-Szene aktiv. Was würdest du, ja komm, für mich ist das nach wie vor der absolute Traum da. Also mittlerweile kann man hier, wenn es geht, auch jeden Abend spielen, aber es ist doch nochmal was anders bei euch, auch mit den vielen etablierten Shows und so. Aber du hast mal gesagt, dass du dich manchmal ein bisschen schwer tust, mit dem teilweise sehr jungen Open-Mic-Publikum zu connecten. Wie würdest du denn deine Zielgruppe definieren?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass, also ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, aber ich nehme schon an, dass man manchmal merkt, dass ein Publikum einfach nicht so richtig mitdenken kann oder so. Dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass die dumm sind, aber ich glaube, das sind einfach so andere, ich weiß nicht, ob es andere Themen sind, aber einfach so eine Art von über das Leben nachdenken. Ich bin, glaube ich, relativ so selbstreferenziell oder gehe auch gerne auf die Metaebene oder vielleicht auch sowas Aggressives. Da, ich stehe dann manchmal so und gucke so, man guckt dann so in so leere Gesichter und merkt so, ah, okay, ihr seid gerade einfach überhaupt nicht bei mir. Und man weiß dann nicht so ganz genau, was man dagegen machen soll. Weil, also es ist ja auch total schön, wenn junge Leute im Publikum sitzen, aber ja.
Also du denkst dir, das ist teilweise nicht relatable, was du erzählst oder?
Ja, oder ich glaube manchmal, ich weiß gar nicht, was das an meinem Humor ist, vielleicht, dass es so ganz trocken oder ganz ironisch ist, dass manche Leute das gar nicht checken,
Mhm. Oh ja, Ironie, und dann einfach ist, nur so, Ironie ist so warum, eine Sache.
Ja, also dann ist sie einfach so, warum ist sie so aggressiv, so ist sie nicht gut drauf, oder? Und dann ist so, ja, ich meine das Gegenteil von dem, was ich gerade... Mhm.
Sowas ist aber auch immer schwierig in 7 Minuten irgendwie rüberzubringen von, weil Folgendes habe ich mit euch vor, oh, und jetzt waren schon 10. Also ich merke das immer, weil je länger das Set ist, das ich spiele, desto schöner läuft es hinten raus, weil dann die Leute eben genau wissen, was du mit ihnen vorhast. Ich bewundere ja Leute, die da so einen Einstiegsgag haben, der das irgendwie von Anfang an klar macht. Aber das
Das ist wirklich, also absolut. Und das ist zum Beispiel was mir auf Englisch besser gelingt, dass ich in dieser Persona von Anfang an bin. Und entweder weil das Publikum anders ist, aber da habe ich diese Probleme irgendwie nicht. Oder nicht mehr natürlich. Ich mache das da ja auch schon länger.
Ja. Ja, aber da ist es wahrscheinlich einfach wieder, weil man das alles so viel schöner, prägnanter machen kann und nicht so ausholen muss wie auf Deutsch.
Ja, wahrscheinlich.
Du hast ja auch noch was, Drehbuchschreiben hast du gelernt, oder? Du warst ja in der Filmhochschule.
Genau.
Ist das was sich auch irgendwie bei deinem Comedy-Writing auswirkt? Also bist du so am Storytelling auch ein bisschen dadurch?
Ja, ach, bestimmt. Also das hat natürlich einen Einfluss, weil ich wahrscheinlich mir eh immer Gedanken mache über, also vor allem so über Characters oder Motivationen oder Konflikte, die ja sehr wichtig sind für Storytelling und so. Das glaube ich schon. Also ich habe gar nicht super viele lange so richtige Geschichten, aber ich habe schon natürlich immer längere Bits jetzt. Also ich glaube vor allen Dingen, dass dadurch so mein Auge vielleicht geschärft wurde, was ist überhaupt eine interessante Story, die es wert ist, erzählt zu werden. Ich glaube eher sowas vielleicht.
Mhm. Und das Drehbücherschreiben an sich, das machst du das heute auch noch oder ist das gerade nicht?
Also jetzt komme ich da ehrlich gesagt wieder so ein bisschen rein. Also ich hatte das schon fast ein bisschen aufgegeben, weil ich es total schwer fand, in die deutsche Filmindustrie mir meinen Weg zu bahnen und ich auch da das Gefühl hatte, so irgendwie, die checken das auch gar nicht alles so genau, was ich so will. Und ich war jetzt auch nicht so Autorenfilmer, so Depri, keine Dialoge und so. Und jetzt dadurch, dass ich auch auf Deutsch Comedy angefangen habe und dann, ich habe ja für Schachaks Show geschrieben und so und dadurch habe ich dann eher wieder so einen Zugang oder auch Angebote bekommen zu schreiben oder dass Leute mir auch so ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen, weil sie sehen, dass ich Stand-up mache, was ich nie gedacht hätte, aber Leute sind immer so unfassbar beeindruckt, wenn man sagt, dass man Stand-up macht. Und das hat mir tatsächlich jetzt wieder mehr Türen geöffnet. Und genau, ich bin gerade dabei, eine Serie zu entwickeln und habe da auch einen Produzenten, der die so pitchen will. Und genau, das geht so ein bisschen wieder los jetzt, hoffe ich. Also das würde ich auf jeden Fall extrem, extrem gerne auch weiterverfolgen.
Mhm. Kannst du was erzählen zu der Serie? Ist das so deine Crashing-Version?
Genau, ja, absolut. Also Phoebe Waller-Bridge, großes, großes Vorbild. Genau, es ist auf jeden Fall, also es ist vielleicht eher so Fleabag-mäßig, dass es eigentlich ein extrem dramatisches Thema ist, was ich mit viel Gewalt dazu bekommen habe, dass es eine Komödie ist. Genau, es geht so ein bisschen um suizidale Gedanken, aber in einer Komödie. Ja, ich traue mich nicht so richtig viel darüber zu sagen, weil ich so Angst habe, dass jemand die Idee klaut.
Ah ja, okay. Alles gut. aber das ist ja auch das, was im Stand-up so am schwierigsten ist, dass so ein Thema, das im Kern eigentlich wirklich ernsthaft und wirklich überhaupt nicht lustig ist, so verpackst, dass es keiner merkt.
Absolut, absolut.
Hast du da auch so Bits drin, wo du eben, also die jetzt nicht vom Wording her irgendwie so in die edgy Richtung gehen, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, worüber du genau gerade sprichst, dann ist das schon
Du meinst im Stand-up?
Ja.
Ja, ich hab zum Beispiel, das mache ich auch, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich hab so ein Bit gehabt, wo ich darüber rede, dass ich, als ich ich wollte immer als Märtyrer sterben, weil ich ja so gläubig war, aber in Deutschland ist das ja schwer und dann sind wir nach Sierra Leone gezogen, dann war ich so, bingo, hier kann man sehr viel leichter sterben. Und dann habe ich halt darüber geredet, was gar nicht gestimmt hat, weil ich da nur als Kind war. Aber als ich so 16 war, habe ich mir zu meinem Geburtstag gewünscht, dass ich als Märtyrerin sterben darf und dann, wie, dass ich irgendwie rausgegangen bin und mich von irgendwem hab hinmetzeln lassen und dann in den Himmel gekommen bin und irgendwie so ein Bitchfight mit Maria hatte.
Wow.
Schon sehr makaber, ja. Ich glaube, das sind dann manchmal so Jokes, weil ich glaube, du das auch hast, die man so am Anfang macht und die irgendwie unfassbar, ich sag jetzt mal, mutig sind, weil es halt so ein krasses Thema ist und so, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich so ein bisschen mehr Erfahrung, jetzt habe ich viel mehr Respekt davor, über sowas einen Joke zu machen und denke so, da müsste ich jetzt aber erst mal ein paar Wochen drüber nachdenken, bevor ich mich an das Thema wieder ranwage. Das ist halt so ein Joke, würde ich sagen.
Mhm. Ja, also bei mir ist es eher so, dass ich so absolut kein Problem habe, irgendwelche persönlichen Geschichten zu erzählen. Weil ich denke mir so, es ist mir egal, was ihr jetzt von mir haltet, wenn ihr das wisst. Aber ich finde es eine schöne Prämisse für ein Stand-Up-Ding und es ist halt was Persönliches. Nur merke ich halt dann auch, dass das Publikum dann so reagiert von wegen so, wow, krass, also was ist denn das für einer, wenn er sowas sich traut zu erzählen? Aber ich denke mir, also die trauen sich halt nicht zu lachen, weil sie denken, das ist so persönlich, dass man da nicht drüber lachen darf. Aber ich würde es nicht erzählen, wenn man da nicht drüber lachen dürfte. Also es ist bei mir eher so in die Richtung, dass ich halt dann, wie du sagst, dann ein bisschen länger brauche dafür, aber eher, um das von Anfang an so lustig erzählen zu können, dass man nicht mal merkt.
Es geht halt darum, dass das Publikum einen von Anfang an vertraut, ne? Dass die merken so, die hat ihr Leben unter Kontrolle, aber auf der Bühne tut sie so, als hätte sie es nicht unter Kontrolle, aber wir müssen uns keine Sorgen machen um sie. So, ne? Das ist so ein Gefühl, was man in den ersten 30 Sekunden dem Publikum eigentlich geben muss, damit die sich entspannen können.
Aber auch das ist wieder sehr schwer.
Ja, ist die große Kunst, wirklich.
Und da wäre es wieder gut, einen schönen Einstiegsgag zu haben.
Genau, und deshalb wird, glaube ich, Stand-Up auch aus dem Grunde einfacher, je bekannter man ist, weil die Leute halt die Humorfarbe von einem halt schon kennen. Das ist dann gar nicht unbedingt immer, dass die Jokes so unfassbar viel besser werden, sondern die Leute brauchen halt nicht mehr dieses Vorschussvertrauen, also die haben schon das Vorschussvertrauen quasi.
Ja,
in dich.
Total. Humorfarbe finde ich ein schönes Wort. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Aber
ich habe studiert.
Sehr gut. Nee, weil also ich versuche das immer zu definieren und hatte bisher noch kein Wort dafür. Aber ja, genau so ist es. Und es ist halt auch, in der Comedy gibt es ja auch die unterschiedlichsten Genres. Auch wenn man nur mit einem Mikrofon dasteht und was über sich erzählt, sind es trotzdem irgendwie die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und da ist Humorfarbe ein sehr schönes Wort, das ab sofort in mein Vokabular übergeht.
Sehr gut.
Was würdest du sagen? Ich finde das eine sehr interessante Frage, die ich auch letzte Woche wirklich schon gestellt habe. Was würdest du sagen, war der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast, von dem du aber zuerst dachtest, dass es ein guter Ratschlag ist?
Sehr interessant. Genau. Scheiße, weil ich habe es nämlich sogar gehört und ich so, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und ich glaube, meine Antwort ist jetzt auf das Comedy-Game. Der schlechteste Ratschlag ist so, einfach so viel wie möglich hasseln und wenn du kannst, 5-mal pro Abend auftreten und so. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, das stimmt nicht, weil das so drauf ankommt, was du für ein Typ bist, ob du überhaupt die Energie hast. Nicht jeder, also wir haben einfach alle andere Energielevels. Ja. Es kommt drauf an, wie sehr du jeden Auftritt nutzt. Wenn du halt immer nur das Gleiche abspulst, dann ist es auch egal, ob du jetzt 10-mal das Gleiche machst, also dann ist das kein Mehrwert, dann lernst du dabei jetzt nicht so viel. Mhm. Aber wenn du jetzt jeden Auftritt irgendwie dich krass wieder vorbereitest, neue Punchlines an irgendwas schleifst, dann kannst du auch ein Drittel weniger machen und du lernst wahrscheinlich genauso viel dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, solche Ratschläge kommen halt, also diese Ratschläge kommen halt von Comedians so wie Gary Gulman. Ich glaube, der hat das so ein bisschen in den letzten Jahren nochmal so populär gemacht, diese Attitude. Aber das ist halt einer, also ich meine, der war halt hochgradig depressiv und ich glaube, der brauchte das einfach jeden Tag, sich so hart abzulenken, weil er dann halt funktionieren konnte als Mensch. Aber das ist ja auch ein Escapism in gewisser Weise vielleicht. Ist ja nicht schlimm und er ist halt einfach zufällig noch ultra talentiert und lustig. Ja. Und deshalb hat er auch eine mega Karriere, jetzt verdientermaßen. Aber das heißt halt nicht, dass man alle diese Sachen so komplett auf einen selber übertragen kann und muss. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man so ein bisschen auch auf sich hört, was irgendwie gerade dran ist oder ob man vielleicht auch mal wieder irgendwelche Erfahrungen mit normalen Leuten im echten Leben sammeln sollte, damit die Comedy noch relatable ist oder so. Ich weiß nicht.
Ja, nee, aber das ist ein wirklich guter Punkt, weil also ich merke das auch bei mir selber, dass ich halt jetzt auch irgendwie mit meinen Autorenjobs, die ich jetzt neuerdings habe und so, was mega cool ist, aber dann distanzierst du dich halt immer mehr von der echten Welt. Und
ja, das ist echt das größte Problem.
Ja, und ich merke halt auch, wenn du, auch wenn du es liebst und wenn es deine Leidenschaft ist, dann kommt halt irgendwann auch so ein bisschen ein Burnout daher. Und dann brauchst du halt auch einfach mal einen Tag oder einen Abend für dich und bist danach vielleicht sogar besser, weil ausgeschlafener auf der Bühne. Und dann bringt es halt nichts, wenn du dreimal am Abend gespielt hast. Aber wie oft spielst du denn, wenn es denn läuft, so im Schnitt in der Woche, im Monat?
Ja, also es kommt immer darauf an, wenn jetzt irgendwie so was ansteht, dass ich habe Stand-Up 3000 aufgenommen. Im Februar, und da habe ich quasi seit Anfang des Jahres habe ich mich so voll krass drauf vorbereitet, habe halt richtig viel, also irgendwie so viel es mir irgendwie möglich war. Ich hatte aber gleichzeitig auch eine kleine Tour auf Englisch noch, das heißt, ich musste dann immer so ein bisschen meine Zeit aufteilen, aber so, da habe ich dann schon wahrscheinlich so, ja, so 4-5 Auftritte die Woche dann schon, oder vielleicht auch mal mehr, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe alles verdrängt, habe ich mal Comedy gemacht. Oder auch dann mal Doppelspots und so gespielt, wo es ging. Ja, vielleicht habe ich sogar mehr, ich weiß nicht. Aber dann habe ich auch immer mal eine Woche, dass ich gar nichts mache oder so. Das finde ich auch dann voll schön. Und dann, also ich schreibe auch dann, ja, ich brauche oft so eine Pause, dass ich wirklich wieder so neue Ideen habe und nicht nur mal, ach hier, mal so eine neue Tagline oder so. Ich brauche irgendwie so eine Langeweile, um zu schreiben oder so eine Downtime.
Ja, das ist eben gut. Ja, genau wie du sagst, also da muss halt jeder seinen eigenen Prozess irgendwie haben. Und ich finde das auch sehr bedenklich, wenn manche Leute dann wirklich so irgendwie, ja, fast schon predigen, dass das der einzige mögliche Weg ist, wie man erfolgreicher Comedian wird.
Das ist halt ein Kontrollmechanismus, weil du willst halt ein Rezept haben, wie du erfolgreich sein willst. Und dann ist das halt so, das kommt einem halt so vor, so, okay, cool, das liegt in meiner Hand, ich kann was machen. Okay, wenn ich das nur mache, dann werde ich erfolgreicher Comedian sein. Und so funktioniert es nicht. So. Weil du musst halt talentiert sein, du musst es verstehen, du musst irgendwie dazulernen. Also es sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass jemand erfolgreich wird.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also es ist super cool und super wichtig, diese Infrastruktur zu haben, dass man eigentlich jeden Abend die Möglichkeit hat, irgendwas zu spielen. Aber das heißt nicht, dass man das machen muss. Jeden
Total.
Abend. Ja, du hast angesprochen, dass du auch bei Stand-Up 3000 warst und Nightwash und diverse andere Sachen schon gemacht hast. Das bringt mich zu meiner traditionellen Abschlussfrage, mit der du dir aber Zeit lassen kannst. was ist denn jetzt so, wo du immer mehr irgendwie auch in der Öffentlichkeit und bei irgendwelchen Fernsehformaten auftrittst, so dein kurz-, mittel- und langfristiger Karriereplan? Hast du irgendwie ein Solo in Planung? Lass dir Zeit.
Boah, ja, das finde ich extrem, extrem schwer, weil sobald man halt irgendwas so im Fernsehen mal gemacht hat oder so, dann fragen einen natürlich auch immer Leute. Ich persönlich habe überhaupt gar keinen, also ich hätte jetzt gar kein Bedürfnis zu sagen so, oh ja, ich will jetzt unbedingt 90 Minuten auf Tour gehen, alleine durch die Welt reisen, alleine in Hotelzimmern abhängen und keine Freunde da, also nichts daran interessiert mich. Also ich hätte Lust irgendwie mit vielleicht einem anderen Comedian zusammen irgendwie mir das zu teilen und damit auf Tour zu gehen. Sowas kann ich mir gut vorstellen, auch im nächsten Jahr schon. Ja, aber auch jetzt so durch die Corona-Zeit habe ich auch gemerkt, ich habe mal ab und zu so kleine Videos da gemacht, einfach nur so zum Spaß an der Freude. Und das fand ich irgendwie auch total schön, weil ich gemerkt habe, so, ah ja, das ist so ein bisschen wie Stand-Up, aber ich kann auch mit mehr visuellen Elementen arbeiten. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also wo ich auch gemerkt habe, so, ah ja, okay, mal gucken, was da noch so kommt. Gerade versuche ich, einen Song zu schreiben über White Privilege. Habe so einen Kumpel gefragt, ob er mir so Beats dazu macht.
Wow.
Also keine Ahnung, so, es ist halt so, also ne, völlig trashig. Aber es ist ja auch mal schön außerhalb, also es gibt halt nicht nur das, aber ich hoffe, also mir ist es viel wichtiger, dass ich das dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, das zu machen. Und hier in Berlin ist halt so schön, das hier machen zu dürfen. Und wenn man sich das so ein bisschen erarbeitet hat, so ich kann natürlich dann hier auch so ein bisschen mal so die netteren Spots spielen, sage ich mal. Mhm. Und oder so mal auf eine kleine Tour hier und da mitgehen oder so. Also mein Glücklichkeitslevel kann, glaube ich, gar nicht jetzt so viel höher sein, als ich das hier so habe. Ich glaube nicht, dass ich so viel glücklicher wäre, wenn ich jetzt alleine auf Tour gehen würde irgendwo.
Okay, das ist aber auch eine sehr, sehr gesunde Aussage.
Ja, die Agenten klingeln dann Sturm, wenn man so sagt, die wollen immer so, willst du es mehr als dein Leben? Da sage ich immer so, nein.
Nee, aber also du im positivsten Sinne lebst vor dich hin.
Und, ja, genau, das kann ich unfassbar cool.
Und guckst, was so kommt. Weil ich meine, du hast ja angesprochen, du hast ja auch Autorenjobs und sowas, also du
genau.
bist also ja eh schon mittendrin.
Ich arbeite auch an einem Podcast so, der auch gepitcht wird. Also genau, es gibt halt so viele Sachen und Stand-up halt wirklich so quasi zur Priorität zu machen. Ich glaube, so viel mehr kann man dann auch nicht machen. Also ich habe jedenfalls nicht so viel, ich bin ein Mensch, ich habe nicht so viel Energie, habe ich immer das Gefühl. Genau. Von daher muss man da so ein bisschen gucken, was man möchte. Aber ich finde es total toll, dass überhaupt jetzt so eine Generation quasi heranwächst von Comedians, für die das ein absoluter realistischer Traum ist, ne? Dass die auch mit alternativer Stand-up das zum Beruf machen und davon leben und Solos rausbringen und Specials, finde ich total geil.
Ja, es ist Wahnsinn, dass du jetzt halt einfach nicht irgendwie von Anfang an eine große Agentur oder irgendjemand Großen dahinter brauchst, der dich da irgendwo hinbringt, sondern du kannst auf die selbstorganisierten Open Mics gehen und dann irgendwie selber Videos produzieren, die du dann hochlädst und dir damit ein Publikum erarbeiten und so. Also du, da sind die großen Corporations dahinter dann nur noch so Beiwerk im besten Fall. Und das ist großartig.
Total. Und das ist ja auch das Einzige, also das ist ja auch das, was Stand-Up zu der geilsten Kunstform der Welt macht.
So.
aber ich glaube, das, was Leute daran attraktiv finden, ist halt, dass man halt hundertprozentige Freiheit hat. Das hast du in keinem anderen Feld so sehr. Also gut, wenn du vielleicht alleine Musik machst oder so, aber sobald du halt größer wirst, und es gibt Marketing und irgendwie du stellst Leute an, so ist natürlich immer Druck drauf, dass du halt auch erfolgreich natürlich irgendwie sein musst. Mhm. Aber so dieser, ja, das Level, was wir jetzt haben, ist halt einfach so, du kannst jeden Abend zu 100% das sagen, was du möchtest. Ja. Und das ist unfassbar. Und du kannst halt so tiefsinnig oder so oberflächlich sein, wie du halt willst. Und du kannst halt was komplett Neues ausprobieren. Ja, ist Wahnsinn.
Mhm. Super, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Oder?
Okay. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schönes Gespräch.
Danke.
Möchtest du noch irgendwas loswerden zum Schluss hin?
Du meinst so pluggen oder was?
Du hast das jetzt, nee. Darfst jetzt sagen, was du möchtest. Das ist hier so ein Open Mic. Möchte. Du hast jetzt hier.
Also mein Stand-Up 3000-Ding, das kommt irgendwie jetzt die Tage auch auf YouTube. Das fände ich echt spannend, weil das war nämlich so ein Ding, das hat auch in Berlin super funktioniert und in Köln vom Fernsehstudio-Publikum war manchmal so absolute Stille und ich war so, Leute, was ist los? Ihr verunsichert mich. Genau, guckt euch doch mal an und erzählt mir mal, wie ihr das findet.
Sehr gut. Ja, perfekt. Und damit müssen die Leute dich auf Social Media suchen.
Genau.
Dann muss man hier gar nicht mehr groß plagen. Finde ich wunderbar. Freddy sagt vielen Dank. Schön, dass du dabei warst.
Und, ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Das war mein Gespräch mit Freddy Gralle. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich riesig freuen, wenn ihr diese Folge teilen würdet. Folgt gerne dem Podcast auf eurem Podcatcher und der Instagram-Seite von Warum Comedy, denn nächste Woche steht was ganz Besonderes ins Haus. Das ist nämlich unsere 50. Interviewfolge. Da freue ich mich riesig drauf. Da gibt es nämlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Deswegen gerne überall folgen und nächste Woche Freitag feiern wir 50-Jähriges. Bis dahin.